Ein herzliches Hallo, Talking Basketball, der Podcast zum Thema Basketball, alles zum Thema zum orangenen Ball, Folge 7. Und heute ist wieder dabei der geniale Partner, Stefan Koch. Ich habe mich verbessert, Stefan. Ich sage nicht mehr kongenial, ich habe gelernt. Hallo, Stefan.
Sehr gut, Olli. Freut mich, dass du gelernt hast.
Und ich bin wieder da. Wenn ich an Folge 6 denke, am Ende wolltest du ja eigentlich einen anderen Host oder einen Begleiter suchen. Hast keinen gefunden, ne?
Nein, ich muss jetzt einfach, muss ich den Rückzieher machen und muss sagen, du bist kongenial.
Oha. Das Gute ist ja, wir sind ja nie alleine, wir brauchen uns nicht streiten, wir haben ja immer noch einen dabei. Diesmal komischerweise aus der Welt des Basketballs jemand, wie jedes Mal alle 14 Tage. Und wir haben diesmal mal wieder einen Spieler, nicht wahr?
Ja, das letzte Mal hatten wir einen Coach, diesmal haben wir einen Spieler. Und ich würde gleich eigentlich mit unserem ja mittlerweile zum Ritual gewordenen kleinen Gimmick einsteigen und unseren Gast fragen, ohne dass er seinen vollen Namen nennt, ob er denn einen zweiten Vornamen hat.
Das habe ich nicht, nein. Also mein Bruder hat einen, mir wurde die Ehre nicht zuteilen.
Wahnsinn, Olli, unser erster Gast ohne zweiten Vornamen.
Vielleicht erfinden wir in den Laufe des Podcasts einen, den er dann morgen in seinen Ausweis reinschreibt und mal gucken. Es könnte ja, um da noch ein bisschen ein Quiz rauszumachen, es könnte ja vielleicht aufgrund seiner Station ein spanischer zweiter Name sein, so vielleicht José oder vielleicht irgendwie was jetzt, was Russisches, was ich kenne da gar nicht, Oleg, ist das Russisch? Weiß ich nicht, hast du noch einen Vorschlag?
Der Russe Oleg. Sagt Oleg.
Oleg? Ja, das wäre Russisch, genau. Oleg. Ivan oder sowas.
Ivan. Der Ivan. Spanische Erfahrung, russische Erfahrung. Also eigentlich weiß man schon, was ist, oder, Stefan?
Ja. Und er hat mal ganz zu Beginn Handball gespielt, bevor er dann zum einzig wahren Hallensport übergewechselt ist.
Ja, dann stell dich doch mal vor.
Ja, hallo, hier ist Johannes Vogtmann, live aus Moskau.
Sehr live schön. Johannes Ivan José Vogtmann.
genau.
Haben wir das Problem schon gelöst, jetzt hast du sogar zwei Vornamen.
Ja, Joe, wir haben schon drüber gesprochen. Du bist eigentlich mit dem Handball erstmal groß geworden, hast in Eisenach damit angefangen. Wenn du so zurückdenkst, der Wechsel zum Basketball, sagen ja ganz viele große Umstellungen, viel größerer Ball und die Schrittfehlerregel. War das für dich auch so beides ein Thema?
Das war ein großes Problem, ja. Im ersten Jahr Basketball war das ein extrem großes Problem. Das war U16, wo man eigentlich schon erkennt, dass es mal Basketball werden sollte. Aber bei mir sah das noch ein bisschen schwieriger aus. Also sehr mit Fouls zu kämpfen gehabt. Muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht oft den Ball, deshalb war jetzt Schrittfehler war auch nur seltener das Problem, aber so vom ganzen Ablauf, wenn du 10 Jahre lang Handball gespielt hast, dann sind die Abläufe natürlich drin und die rauszubekommen, das dauert halt eine Weile.
Aber da machen wir doch erstmal den Schritt zurück. Eisenach ist auch ein bisschen Handball-Hochburg, sehr traditionell. Du hast auch Handball gespielt, musstest wahrscheinlich, weil Familie auch irgendwie mit Handball zu tun hatte, oder wie war das? Und warum denn nicht von Anfang an Basketball?
Naja, also erstmal war es natürlich so, dass Eisenach eine Handball-Hochburg ist, ja. Also trotz der Größe der Stadt immer so zwischen, also jetzt gerade im Moment zweite Liga, jetzt kurz dritte Liga gewesen, aber als ich angefangen habe, da war auch ein Erstliga-Jahr dabei, also immer viel mit Handball zu tun gehabt. Mein Vater hat Handball gespielt und ja, dann war das ein logischer Schritt. Aber prinzipiell war es in der Familie so, dass das eigentlich auf Sport allgemein Wert gelegt wurde. Also wir haben seit frühester Kindheit immer alle möglichen Sportarten ausgeübt in der Freizeit. Also mein Vater war da sehr hinterher. Mein Vater ist auch ein Allround-Talent, würde ich mal sagen. Der hat auch alle möglichen Sachen gemacht. Der ist ein guter Langläufer, der ist ein guter Tennisspieler, der ist ein guter Volleyballspieler. Ja, also viele, viele, viele verschiedene Sachen, die er uns dann auch mitgegeben hat. Und ja, dann war es auch immer der Spaß am Wettkampf. Das war dann auch seit frühester Kindheit da. Und ja, das ist so ein bisschen vom Vater hergekommen, der da sehr, sehr daran interessiert war, dass wir uns bewegen, egal was es nun war. Und ja, aber so richtig im Verein habe ich dann mit Handball angefangen, ja.
Stefan redet ja nicht gerne über Handball. Es heißt ja auch Talking Basketball und nicht Talking Handball. Aber eine Frage habe ich noch. Ich vermute mal, du hast Rückraum gespielt, ne? Du warst ja wahrscheinlich schon ein großes Kind, oder?
Ja, ich war ein relativ großes Kind. Aber das war jetzt in den jüngeren Jahrgängen noch so, dass, oder in den Jugendmannschaften, dass da jetzt nicht so positionsspezifisch ausgebildet wurde, sage ich mal. Also ich habe auch mal im Kreis gespielt, ich habe auch immer außen gespielt. Ich habe eigentlich überall gespielt, außer im Tor. Also mein Vater war Torhüter, deshalb ja, hat ihn das vielleicht ein bisschen geärgert, aber ja, ich habe auf dem Feld quasi fast alles gespielt.
Warst du ein guter Spieler? Hattest du Talent für Handball? Oder war es dann eigentlich gut, dass du dann zum Basketball gewechselt bist?
Ja, also natürlich, wenn du so groß bist, hast du natürlich ein paar Probleme so mit Bewegung. Also auch wenn wir immer viel Sport gemacht haben, war das jetzt noch nicht so ausgereift, würde ich mal sagen. Aber sonst finde ich, dass ich schon relativ talentiert war. Ich hatte ein gutes Ballgefühl, ich hatte ein gutes Verständnis von Räumen gehabt. Und ja, es ist immer schwierig zu sagen, was wäre wenn und was wäre gewesen, wenn ich weitergemacht hätte. Aber ich glaube, dass ich schon relativ talentiert war.
Und dann kam der Tag, da hast du dich dann für den anderen Sport entschieden, den Stefan auch so gerne mag.
Ja, das war kein Tag. Das war die Geschichte auch schon, glaube ich, jetzt zum tausendsten Mal erzählt.
Ich bin der Vorspur.
Nein, aber ich bin, wie so oft, waren Ferien und dann war meine Oma war Schulleiterin in Eisenach und die hat eine Einladung bekommen aus Jena, ob es denn interessierte Schüler gibt, die gerne an einem Sommercamp teilnehmen würden. Was vom, ich glaube, das war von der Schule und also von der Sportschule in Jena und vom Thüringer Basketballverband ausgerichtet. Und da hat meine Oma gesagt, ja, in der Schule gibt es jetzt nicht unbedingt welche, aber meine zwei Enkel, die sind da bestimmt interessiert, die machen alle möglichen Sportarten, warum nicht Basketball? Und dann sind wir dahin und am Ende des natürlich sehr aufregend alles. Und am Ende des der einwöchigen Trainings wurden wir dann gefragt, ob wir nicht Lust hätten, an die Sportschule zu kommen. Und das war dann erstmal so, ja, da war ich 13, genau, und bin dann nach Hause gegangen mit dem Gedanken nach Hause gegangen, okay, das könnte was sein. Und dann mit der Familie drüber gesprochen und dann war es so, dass wir entschieden haben, hey, du bleibst noch ein Jahr in Eisenach und dann gucken wir, wie es nächstes Jahr aussieht, ob das was sein könnte. Und der Gedanke hat mich halt nicht mehr losgelassen und habe dann relativ schnell entschieden, ja, ich mache das. Und bin dann quasi im nächsten Sommer, das war die Sommerferien, und dann im darauffolgenden Sommer bin ich nach Jena.
Genau. Stefan, du darfst gleich, aber was hat dich denn dann an diesem Sport so fasziniert, dass du nach dieser Woche gesagt hast, das ist schon irgendwie meins?
Also, wie gesagt, ich bin jetzt anders als vielleicht andere. Ich sage nicht, dass Basketball der einzig wahre Hallensport ist. Also ich weiß gar nicht mal, ob mich das Spiel an sich da gerade so fasziniert hat. Mhm. Sondern es war einfach wahrscheinlich auch so ein bisschen die Diskrepanz zwischen wie professionell ich in Eisener Handball gespielt habe und wie die Aussicht war auf so, du bist an der Sportschule und machst das quasi halb professionell. Und das hat mich schon irgendwie gereizt, ja. Und ja, als Jugendliche, so, das ist ja wie ein Abenteuer dann auch, du gehst ins Internat, lebst 100 Kilometer von zu Hause weg. Das war so ein bisschen, das war wie Abenteuerurlaub eigentlich dann. Und ja, der Gedanke ist gereift. Und wie gesagt, hätte man mir angeboten, dass ich da als Fußballer hingehe, wäre ich wahrscheinlich auch als Fußballer hingegangen oder Bogenschütze. Oder, das war wahrscheinlich gar nicht immer so nur das Basketball wegen. Und ich glaube, ich hatte eine kleine Vorprägung durch meinen anderen Opa, der war Basketballtrainer schon. Und das war quasi mein einziger Berührungspunkt vor dem Sommercamp mit Basketball. Immer wenn wir bei dem waren, hat er uns mit in die Halle genommen oder auf dem Freiplatz und haben wir so ein bisschen gespielt. Aber wie gesagt, das war jetzt nichts Ernstes oder so, sondern es war einfach genauso wie wir Langlauf gefahren sind oder Alpin-Ski fahren waren. Also das waren alles so einfach Hobbys.
Jetzt, genau. Wie du das beschreibst, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, es war mehr eine rationale als eine emotionale Entscheidung?
Nee, es war schon eine emotionale Entscheidung. Also die Entscheidung war ja auch
Abenteuer.
Auch wenn die Entscheidung war auch, ich gehe jetzt von zu Hause weg. Also ich kann mich jetzt auch nicht mehr so ganz genau daran erinnern, aber ich glaube, das war schon, hey, ich gehe von zu Hause weg. Das begreift man dann quasi erst später, dass das quasi das letzte Mal war, dass ich zu Hause gewohnt habe. Aber so ein bisschen war das halt auch in dem Moment schon klar. Und verlässt quasi eine Situation, wo du genau weißt, wie alles läuft, in was komplett Neues. Und ja, das hat mich schon irgendwie gereizt. Deshalb rational wäre die Entscheidung gewesen, wenn ich damals gewusst hätte, wo mein Weg hingeht. Also als ich da hingekommen bin, habe ich auch wenn es sehr professionell dort war, habe ich ja im Leben nicht dran gedacht, dass ich damit mein Geld verdienen werde.
Ich habe das gefragt, weil wenn man sich deine Karriereschritte anschaut, Jena, Frankfurt, dann die Euroleague, dann ein absolutes Euroleague-Spitzenteam. Das sieht schon sehr logisch aufeinander aufgebaut aus. Ab welchem Zeitpunkt war es denn dann so, dass du diese Schritte logisch geplant hast? Weil du hast ja eben gesagt, damals wusste ich noch nicht, wo es hingeht. Wann war denn klar, wo es hingeht? Und wie hast du dann deine nächsten Entscheidungen getroffen?
Ja, also der erste, der mich da überhaupt so ein bisschen darauf vorbereitet hat, dass da eventuell eine professionelle Karriere kommen könnte, war der Lars Marcel, der mein U16-Trainer war. Der hat viel Sorgen mit mir gehabt, weil ich kann mich erinnern, das erste Vorbereitungscamp, was ich gemacht habe, quasi, als ich nach Jena gekommen bin, ich habe ja nie davor Basketball gespielt. Also ich hatte ja gar keine Basketballerfahrung, außer so ein bisschen auf den Korb werfen mit meinem Opa. Und dann quasi ein halbwegs seriöses Vorbereitungscamp zu machen, ist natürlich mit mir völliger Quatsch gewesen, weil ich konnte ja gar nichts. Ich konnte gar nichts. Und da sind Spieler rumgelaufen, die konnten richtig Basketball. Und das sah aus wie Basketball. Ja? Und deshalb war es da für mich erstmal so, ja, ich bin am Seitenkorb ein bisschen und gucke, dass ich meine Beine sortiert bekomme. Aber nach der ersten Saison, die, wie gesagt, die war alles andere als schön, hat er gesagt, hey, was willst du denn erreichen? Und kann ich mich noch erinnern, saßen wir in der Halle, haben Individualtraining gemacht und danach hat er mir so ein Blatt Papier gegeben und da waren so ein paar Fragen drauf, unter anderem auch, was sind deine Ziele? Und damit war ich natürlich vollkommen überfordert, weil ich habe halt so ein bisschen gerade gelernt, wie die Regeln sind. Und da meinte er so, schreib einfach auf, was du denkst. Und habe ich mir überlegt, okay, was ist jetzt das Höchste, was du dir vorstellen könntest? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich möchte ein Bundesligaspieler werden. und habe schon gedacht, boah, das ist jetzt aber ein bisschen hochgegriffen. Also da, nicht, dass ich jetzt zu forsch daran gehe. Und dann meinte er, ja, nee, das wird schon irgendwie klappen. Also du hast das Talent und du hast, wenn du so weiterarbeitest wie jetzt, dann klappt das schon. Deswegen müssen wir jetzt hier kein extra Training machen. Und dann war ich ein bisschen überrascht und habe dann halt so, ohne dran zu glauben, habe ich dann einfach gesagt, ja, okay, dann will ich in Europa ein Topspieler werden. Und dann meinte, okay, dann machen wir jetzt was. Und der war der Erste, der überhaupt so ein bisschen die Idee gepflanzt hat, okay, das könnte vielleicht mal irgendwann ein Beruf werden oder eine professionelle Karriere. Und so richtig, dass ich selbst dran geglaubt habe. Ich habe dann ein sehr gutes letztes NWL-Jahr gespielt und war im Pro A-Kader dabei. Und als ich dann so gerade am Abschluss machen war, also mein Abitur gemacht in Jena, da kam dann auch das erste Mal so der Kontakt zu einem Agenten zustande. Und ja, das war von Anfang an dann so, dass der übrigens immer noch mein Agent ist, hat mir das alles sehr logisch erklärt, wie das ablaufen könnte. Und was jetzt gut wäre und was schlecht wäre. Und da ich sowieso ein relativ rationaler Typ bin, war das einleuchtend, ja, wie so eine Karriere aussehen kann. Und deswegen sind die Schritte, die du gerade erzählt hast, von Jena quasi nach Frankfurt, von Frankfurt nach Vitoria und von Vitoria jetzt nach Moskau, sind sehr gute Karriereschritte gewesen, ohne dass irgendein Schritt vielleicht zu hoch war.
Genau. Ja. Deswegen habe ich es gefragt.
Ja, genau. Und ich glaube, das hat einen großen Anteil. Hat er natürlich meine Agenda, aber auch meine familiäre Vorprägung. Also immer das alles ein bisschen realistischer zu sehen und bei irgendwelchen Angeboten jetzt nicht gleich nervös zu werden.
Im Prinzip war es dann diese Frage auf diesem Zettel, die dich dazu gemacht hat, was du jetzt bist.
Ja. Also zumindest hat die zum ersten Mal diese Idee hervorgerufen. Also ich glaube, da gehört ein bisschen mehr dazu. Ich hatte Glück, dass ich relativ viele Trainer in meiner Karriere, auch in meiner Jugend hatte, von denen ich allen so ein bisschen was gelernt habe, auch wenn ich jetzt zum Beispiel einige davon nicht gemocht habe oder so oder mich schlecht behandelt gefühlt habe. Aber du nimmst von jedem irgendwas mit. Also ich würde das jetzt nicht auf diese eine Frage beziehen. Aber das war das erste Mal, dass ich in Kontakt kam mit meiner eventuell professionellen Karriere.
Hast du auch aufgrund dieser Frage dann auch für dich entschieden, auch mehr zu tun? Oder war es ein Vorteil dadurch, dass du was getan hast, dass du deine Entwicklungsschritte mitbekommen hast? Wenn du sagst, vorher hast du Probleme gehabt, du konntest eigentlich gar nichts. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen intensiv mit einem Trainer trainiert, hat man ja auch Erfolge in der Trainingsarbeit. Das läuft besser. Das ist ja viel schneller, als wenn du schon 5 Jahre irgendwo gespielt hast.
Das stimmt. Also ich habe es auch während des ersten Jahres gemerkt, dass die Schritte, das wurde halt immer besser und irgendwann sah das so halbwegs nach Basketball aus und das motiviert natürlich. Es war jetzt nie so, dass ich aktiv gesagt habe, hey, ich will das und das erreichen und deshalb trainiere ich jetzt mehr oder so. Das war immer, mir macht das Spiel Spaß, ich habe Spaß, im Team zu arbeiten, ich habe Spaß, mit anderen Leuten Zeit zu verbringen und ich habe Spaß daran, mich zu entwickeln. Wo das jetzt hingeht, ich habe jetzt nie mit dem Ziel vor Augen, oh, ich will eine professionelle Karriere haben, deshalb muss ich jetzt hier, sondern ich habe Spaß daran gehabt, ich habe Spaß daran, gehabt, mehrmals am Tag zu trainieren, was ich davor überhaupt nicht gekannt habe. Und ja, das war so ein bisschen der Schlüsselmoment, wo dann einiges ging. Und dann habe ich mit dem Lars Marcel, den Sommer nach dem ersten Jahr, habe ich viel trainiert und dann haben wir auch so einen Plan gemacht, was er mit mir gerne trainieren würde. Und das war ja dann für mich komplett wirr eigentlich, weil er meinte, ja, wir machen jetzt 70% Point Guard Training. Also 70% des Individualtrainings, was wir machen, ist Point Guard Training. Und da habe ich gesagt, ich kann kaum dribbeln den Ball. Ich konnte gerade so einen Block stellen. Das war so das Level. Und dann haben wir halt Point Guard Training gemacht. Und 30% Low Post. Und das war so ein bisschen der Beginn von diesem Trainingsaufbau.
War das der Start auch für dich zu dem Spieler, der du heute bist? Weil du zeichnest dich ja als langer Mann aus durch guten Wurf, sehr viel Spielverständnis, das, was du vorhin beim Handball auch schon angeführt hast, Ballgefühl, Raumgefühl. Viele sagen ja, Joe Vogtmann als Center angefangen, ist eigentlich jetzt fast schon eher eine 4 als eine 5. Hat da Lars ganz viele Grundlagen für diesen Typ Spieler gelegt?
Wie gesagt, die Grundlagen, die ich vorher gesagt habe, dieses gute Raumgefühl und sowas, das hatte ich vorher schon.
Ja.
Aufgrund der unzähligen Sportarten, die ich wie gesagt gemacht habe. Und dann hast du einige andere Sachen, die ich später auch dazu, die später verbessert wurden, aber so im Groben war das schon so, dass das auf jeden Fall gepusht hat, ja. Also was zu machen, was eigentlich für ein Center untypisch war, das hat auf jeden Fall geholfen. Es gehört ja immer zum Passen, gehören ja immer mehrere Sachen. Es gehört, den Pass zu sehen oder einzuschätzen, welcher Pass jetzt möglich ist und dann den Pass auszuführen. Also diese verschiedenen Sachen, die haben natürlich dann geholfen.
Ja, dann Jena, Thüringen, Frankfurt, ist jetzt nicht so exotisch, über die Thüringer hessische Grenze zu gehen. Wie waren da die ersten Schritte? Erinnerst du dich noch an dein erstes BBL-Spiel?
Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, erinnere ich mich nicht dran. Das muss irgendwann in der ersten Saison gewesen sein, wo eigentlich, wo ich eigentlich Doppellizenzspieler war, eher für die Pro B eingeplant war und bei der ersten Mannschaft mittrainieren durfte und ab und zu auf der Bank gesessen habe. Ich kann mich erinnern, dass es eine fürchterliche Saison war, dass wir fast abgestiegen wären im letzten Spiel gegen Ludwigsburg uns gerade noch gerettet haben. Das war aber an das erste Saisonspiel kann ich mich nicht erinnern. Nee.
Stefan, du noch?
Nein.
Ich auch nicht.
Also ich kann mich erinnern, dass ich ein gutes Spiel hatte gegen Ulm. Das war vielleicht das erste Spiel, wo ich mich jetzt auf Anhieb dran erinnere. Gegen John Bryant. Damals das Nonplusultra in der Liga. Daran kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Also, aber ich glaube fast nicht, dass das mein erstes Spiel war.
Wenn du diese 4 Jahre Frankfurt kurz charakterisierst, was sind da so die Schlagworte, die in den Kopf kommen? Was hat dir die Zeit gebracht in Frankfurt?
Ja, Frankfurt war extrem gut, extrem hilfreich für mich. Also erstmal den Schritt in ein noch professionelleres Umfeld zu machen. Die Situation in Frankfurt ist bekannt, dass infrastrukturell dort alles top ist. Mit im Einkaufszentrum wohnen, im Einkaufszentrum Kraftraum, im Einkaufszentrum die Halle, das war schon extrem, extrem gut und extrem förderlich für die Situation. Und dazu mit Klaus Perwas ein super Trainer, der dich sehr fordert, aber die auch viele nützliche Hinweise gibt und auch wie man so ein Spiel anzugehen hat, wie man das Spiel Basketball zu spielen hat. Und dann als in der zweiten Saison Gordy kam, das war natürlich dann nochmal ein Boost, ja, der dann sehr viel auf uns junge Spieler gesetzt hat. Wahrscheinlich auch, weil die finanziellen Mittel nicht da waren, um da große Schritte zu gehen. Aber das hat uns natürlich allen, wie wir da waren, extrem geholfen. Und das Wichtigste ist, Spielzeit zu bekommen. Und zwar richtige Spielzeit und Verantwortung. Und das haben wir dort ab der zweiten Saison auf jeden Fall bekommen. Und ja, deshalb war das der perfekte Schritt, den ich damals oder den wir damals gegangen sind. Ihr habt das, was ich eben erzählt habe, diese rationalen Schritte, davor Angebote gehabt von Berlin und Bamberg, die Bamberg damals mit Chris Fleming auch die Serienmeister gewesen, und mich aber dagegen entschieden, weil die Aussicht auf Spielzeit bei Frankfurt besser war und im Nachhinein alles richtig gemacht.
Ja, kann man so sehen.
Genau.
Stefan, du oder ich? Dann würde ich sagen, Frankfurt abgehakt und dann kommt Vitoria. Was mich mal so interessiert, ein neues Land, Sprache, wie bereitet man sich darauf vor? Wie viel Zeit hattest du von dem Tag, wo du sagst, ich gehe nach Vitoria, zum ersten Tag auch im Baskenland?
Das geht ja durch. Ich kann mich erinnern, dass ich den Vertrag, ich glaube, im März unterschrieben habe. Oder mich zumindest entschieden habe im März, dass ich nach Vitoria wechsle. Da hatte ich schon einiges an Vorlauf, mich darauf vorzubereiten, mit meiner damaligen Freundin war es noch, quasi als Familie nach Vitoria zu gehen. Und ja, wie gesagt, das war nochmal so ein Schritt weg. Okay, jetzt sind wir in Frankfurt, das ist 2 Stunden von Eisenach entfernt. Da bin ich quasi noch halb zu Hause. Vitoria ist eine ganze Ecke weiter. Und ja, das war für mich auch so ein bisschen surreal eigentlich, weil du gehst von BBL-Niveau, hast ein bisschen Europe Cup gespielt und Euro Challenge zu Euroleague. Das ist natürlich ein Riesenschritt. Und ja, das hat sich aber wieder als Glücksgriff herausgestellt. In der ersten Saison, in der ich dort war, konnte ich gleich viel spielen, weil wir ein bisschen Verletzungsprobleme hatten. Und ich habe mich überraschend schnell da eingewöhnt, ja. Und ja, das war wieder so ein fließender Übergang, wo man gar nicht richtig gemerkt hat, dass man jetzt eigentlich einen Riesenschritt gegangen ist. Und deshalb ja, war das super für uns. Wir kamen sehr gut zurecht mit dem neuen Land, mit der neuen Sprache. Vitoria ist eine super, super schöne Stadt. Alles sehr ruhig. Und ja, ist einfach ein toller Ort gewesen, um dann auch eine Familie zu gründen.
Konntest du das spanische Leben dann auch genießen? Mal hier ein paar Tapas oder da mal ein Vino oder...
Das haben wir natürlich. Das haben
wir irgendwie so ein Feiertag, da werden immer Schnecken gegessen. Ich weiß nicht, ob das so...
Ja, also es
gibt Pinchos, Fleischspieße.
Ja. Es gibt... wir haben auf jeden Fall auch ein bisschen das spanische Leben genießen können. Also das Wetter ist zwar jetzt nicht immer top, aber dafür ist das Essen super und es ist nicht weit bis zum Meer, bis nach San Sebastian und Bilbao. Also wir haben schon auch ein bisschen das spanische Leben genossen.
Ich liebe Spanien, deswegen frage ich. Und
ja.
Ist es ja nicht immer nur Costa Brava und Costa del Sol, sondern da oben im Norden in Spanien ist ja auch wirklich eine ganz tolle Gegend, mal als
Stefan. Ja. Also es ist eine unglaublich schöne Gegend. Also gerade landschaftlich ist das einmalig, was wir dort erlebt haben. Wir waren auch viel in der Natur. Wir hatten uns quasi einen Hund angeschafft mit dem Umzug nach Spanien und mit dem sind wir dann viel gewandert auch. Waren auch ab und zu im nicht weit entfernten Rioja und haben den einen oder anderen Wein probiert.
Nur probiert.
Also es ist eine Top-Gegend, wirklich eine richtig schöne Stadt, richtig schöne Gegend. Kann man nur empfehlen.
Stefan, das macht diesen Podcast aus. Es gibt auch Reisetipps, ja. Also ja, der nächste Urlaub, Nordspanien, können wir alle empfehlen. San Sebastian übrigens auch eine traumhafte Stadt, war ich auch schon überlagert. Ja. Ein bisschen weiter, ja. Santander, da gibt es den Sidra. Du brauchst also nicht in Frankfurt den Apfelwein trinken, kannst du auch in Santander. Hast du auch gemacht? Ja.
In Santander waren wir leider nie, aber ja, habe ich auch gehört schon.
Irgendwas Kurioses mal in Spanien erlebt, irgendwie eine Tradition, wo du sagst, was ist denn hier los? Oder irgendwas gegessen, wo du gedacht hast, das kriege ich nicht runter? Oder gab es da mal so ein Erlebnis?
Essen haben sie eine ganz komische Angewohnheit, und zwar das Steak wird auf jeder Seite 10 Sekunden angebraten und dann verzehrst du es quasi roh. Also es ist echt sehr, sehr roh. Und wir haben es dann immer schon so bestellt, immer wenn wir kamen, wussten sie schon, wir hätten das Steak gerne müh weiter als roh. Und das war so eine Auffälligkeit. Sonst gibt's da eigentlich nichts, was irgendwie super außergewöhnlich ist.
Und Basketball für diese Stadt, ich glaube, da gab es noch Fußball mit Deportivo Alavés, ist da noch ganz vorne, aber für die Stadt Basketball das Größte in Vitoria, oder?
Ja, also da kommt nichts ran. Also das ist unerreicht. Du musst überlegen, du hast für eine 200.000 Einwohnerstadt hast du eine Halle, wo 15.000 Leute reingehen. Also das ist, die halt auch dann zumindest in Playoffs und bei den Euroleague-Spielen sehr, sehr, sehr voll ist. Und das ist schon beeindruckend. Also wir hatten in meinem ersten Jahr hatten wir die Copa del Rey bei uns in der Stadt. Und dann sind halt die ganze Woche sind wie so Paraden durch die Stadt gezogen mit Musik und so. Und es war, mein Vater war da auch da und der hat mir dann Videos geschickt aus der Stadt, wie einfach verkleidet die Leute da durch die Stadt laufen und feiern. Das war echt was man sich in Deutschland gar nicht vorstellen kann beim Basketball. Also, Da kommen vielleicht Städte wie Bamberg, fällt mir da jetzt vielleicht ein, wo so eine Begeisterung herrscht, aber das ist nochmal ein ganz anderes Niveau. Und die Leute sind halt Basketballverrückt, ja, die kennen sich richtig gut aus, was auch was gut ist, was aber halt auch manchmal ein Problem ist, weil dann wird schon mal eher Kritik laut. Aber im Großen und Ganzen war das eine super Zeit, super Fans und ja, super Menschen da in der Stadt.
Dann warst du da aber auch in dieser Stadt auch bekannt, wie ein bunter Hund, oder? Da warst du auch so ein bisschen Star.
Ja, aber die Leute haben ein ganz gutes Gespür dafür. Also die haben ein ganz gutes Gespür dafür. Also du merkst, dass die Leute dich kennen, aber sie lassen dich in Ruhe, ja. Wenn du eine schlechte Phase hast, dann gucken sie sich ein bisschen komisch an oder sagen dir mal hier, Aupa, wie es im Baskenland heißt. Aber die lassen dich eigentlich größtenteils in Ruhe, was sehr angenehm ist auch, weil gerade wenn du mit Familie unterwegs bist, ist es auch schön, wenn du mal deine Ruhe hast. Ja. Aber im Großen und Ganzen war das sehr, sehr entspannt.
Ist vom südländischen Lebensgefühl nach Moskau. Du bist jetzt kein Italiener, aber du warst in Spanien. Ettore Messina hat mir mal gesagt, in seiner Zeit als Coach in Moskau, als Italiener, das Schwierigste für ihn war, dass er so gut wie nie die Sonne gesehen hat. Wie hast du diesen Wechsel hinbekommen, auch nicht nur vom Wetter her, auch von der Mentalität der Menschen her?
Also erstmal war es ja, wie ich eben schon erzählt habe, in Vitoria war das Wetter auch sehr häufig sehr bescheiden. Also,
ja gut, wir sind fast Atlantikküste, ne? Darf man nicht vergessen.
Ich hab quasi Deutschland nie verlassen, wettertechnisch. Schöner Spruch. Deshalb war das jetzt kein so großes Problem. Was ein sehr großes Problem ist, ist Licht.
Genau.
Allgemein Licht. Also genau. Es ist ein großes Problem für die Psyche, wenn du um 11 ins Training gehst und um 11 früh ins Training, vormittags ins Training gehst und 15 Uhr aus der Halle kommst und es ist dunkel. Das ist ein großes Problem. Ja. Aber sonst, ich bin ein Typ, der Winter mag. Also ich mag Schnee sehr gerne. Wie ich schon mehrmals erzählt habe, wir waren viel Skifahren auch. Also das macht mir nichts aus. Und wir hatten hier auch einen Monat, wo mal gar keine Sonne geschienen hat. Also das gab's. Aber im Großen und Ganzen kommt man damit zurecht. Also ich kann mir vorstellen, dass man als Südländer, wir haben hier ein paar Griechen, die sind gewohnt, dass 250, 280 Tage im Jahr die Sonne scheint, dass die das ein bisschen mehr mitnimmt. Aber für mich ist es im Großen und Ganzen okay. Also natürlich freust du dich dann auch, wenn es mal nach Athen geht zum Auswärtsspiel oder nach Valencia. Aber naja, es ist wie es ist und man kommt damit zurecht.
Wie hast du dich denn auf diesen Aufenthalt vorbereitet? Andere Sprache, du verstehst kein Wort, andere Schrift, du kannst gar nichts lesen. Ich wäre für mich eine komplett fremde Welt.
Du musst dich halt ein bisschen reinfuchsen. Also die Buchstaben lernst du relativ schnell und du hast es dann auch relativ schnell drauf. Also das Problem ist, wenn du die Buchstaben nicht kennst, dann kannst du dich gar nicht so richtig zurechtfinden, weil du erkennst nichts wieder. Also du erkennst keine Worte wieder auf Schildern oder so. Wenn du dich aber ein bisschen reingelesen hast, dann klappt das schon besser und dann kommst du auch ein bisschen voran. Zumindest kannst du sagen, hey, das Wort kenne ich, das habe ich schon mal gesehen. Aber ja, es war natürlich ein bisschen heftiger als in Spanien, wo wir relativ schnell die Sprache uns drauf geschafft hatten. Hier waren wir auch gerade dabei, uns eine Lehrerin zu holen, die uns das ein bisschen leichter macht vielleicht. Dann wurde aber die Saison abgebrochen und dann ist es so ein bisschen in sich zusammengefallen. Aber ja, im Großen und Ganzen haben wir das auch so gut hinbekommen. Spreche natürlich jetzt noch kein Russisch, auch wenn ich es gerne würde. Aber ja, ist ein bisschen schwieriger als Spanisch.
Gibt es denn da auch rohe Steaks oder was ist da kulinarisch wertvoll in
In Russland oder gerade in Moskau bekommst du alles. Das war auch so ein bisschen unser Kritikpunkt an Vitoria. Da gab es halt nur Spanisch. Also da gab es nichts. Da gab es, also okay, du hast einen Sushi-Laden gehabt auch, aber wir haben uns dann auch gefreut, wenn wir dann mal wieder in Deutschland waren und man eine kleine Auswahl hatten an Sachen, die wir essen können. Hier gibt es alles. Also hier gibt es von asiatisch bis Steakhouse, es gibt alles. Und allgemein kannst du hier alles machen, was du willst. Also es gibt so viel Sachen zu tun, es ist so eine Riesenstadt mit so vielen auch kulturellen Angeboten, das ist schon echt beeindruckend. Rohe Steaks habe ich aber noch nicht gesehen. Also.
Moskau ist ja das eine. Wie weit warst du denn mal im anderen Russland, was man vielleicht auch vor Augen hat? Fliegt ja auch ein bisschen die Gegend, mal ganz woanders hin?
Also wir haben natürlich auf den Auswärtsfahrten, sehen wir natürlich auch andere Sachen. Also da gibt es schon trostlosere Städte als Moskau. Also in Saratow, wo ich mit Frankfurt auch schon gespielt habe, das war schon echt trostlos. Krasnojarsk war jetzt das östlichste, was wir gehabt haben. Da war es halt kalt, ist halt Sibirien. Also da war es halt echt kalt. Minus 35 Grad, minus 40 Grad. Also das sind, dann hast du dann auch schon so einige Stationen, wo du das wahre Russland siehst, ja.
Bevor du jetzt weiter kostenlos Olli die nächsten 10 Seiten seines Reiseführers schreibst, ich nochmal mit dir über Basketball reden. So.
Dankeschön.
Bitteschön. Eure Saison, über Covid will ich nicht sprechen, lassen wir außen vor. Aber natürlich ein riesengroßes Thema war die Situation mit Mike James. Gab es auch innerhalb der Mannschaft Probleme und Zoff mit ihm oder war das, was die Spieler untereinander betrifft, eigentlich völlig außen vor?
Naja, den Zoff gab es in dem Sinne, dass die Situation halt so im Raum stand. Will da jetzt gar nicht so sehr in Details gehen, was da alles vorgefallen sind, aber das war jetzt nicht nur eine Sache. Und das hat die Spieler halt genervt. Ja, das war jetzt keine einfache Zeit. Und es ist auch nicht schön, wie das auseinandergegangen ist, aber am Ende musst du ja so eine Entscheidung treffen, einfach um den Erfolg des Teams oder überhaupt das Ansehen des Clubs irgendwie wiederherzustellen oder so aufrechtzuerhalten. Und das war schon eine unschöne Situation, weil, wie gesagt, es hat die Spieler belastet, ganz einfach. Das ist nicht wegzudiskutieren.
Jetzt Final Four wollen wir, glaube ich, auch nicht großartig streifen. Ihr wart echt nochmal großartig zurückgekommen im Halbfinale. Es hat nicht ganz gereicht. Ich würde dich aber gern mit einer Aussage von Batutin konfrontieren. Derjenige, der bei euch ja für so das operative Geschäft und die Entscheidung verantwortlich ist. Ich habe ein Zitat von ihm gelesen, dass er sich durchaus vorstellen kann, dass CSKA zukünftig nur noch Euroleague spielen wird. Hast du das auch gehört, gelesen? Was denkst du dazu?
Habe ich auch gelesen, ja. Er meinte, glaube ich, dass es drei Möglichkeiten gibt, wie das mit der Euroleague weitergehen kann und dass das auf jeden Fall eine davon ist. Die Chance besteht und das war ja von Anfang an allen klar. Wer sich das Euroleague-Konstrukt anguckt, der weiß, dass das darauf abzielt, die NBA zu kopieren, in Anführungszeichen. Also auf kurz oder lang wird die Möglichkeit auf jeden Fall bestehen. Es gibt dann natürlich große Befürworter der ganzen Sache und es gibt aber auch Gegner, zum Beispiel die Spanier, die ACB ist echt wichtig, gerade auch für die Fans. Das ist eine große Sache, ja. Aber ich weiß ja nicht, besser, ich kann das als Spieler, kann ich beide Seiten sehen. Ich kann die Seite sehen, hey, ich will viermal im Jahr gegen Barcelona spielen, weil es einfach die größeren Spiele sind, auch für die Fans. Aber ich kann aber auch verstehen, wenn Fans von kleineren Vereinen oder von Vereinen, die eventuell dann hinten runterfallen, dass sie sagen, hey, wo, dann macht ihr den ganzen Sport kaputt. Das kann ich auch verstehen. Also es gibt da so viele Argumente pro und contra und es ist eine schwierige Entscheidung. Ich weiß nur, dass es, wenn immer mehr Teams in die Euroleague dazukommen und wenn das Format dann irgendwann geändert wird, dass du nicht nur Hin- und Rückspiel spielst, sondern vielleicht mehr Spiele, dass es dann irgendwann körperlich auch nicht mehr geht. Also wenn du dir jetzt gerade die BBL-Players anguckst, jeden zweiten Tag. Wir haben dasselbe gehabt in unseren Playoffs in der VTB, dass wir jeden zweiten Tag gespielt haben. Das hältst du durch für eine gewisse Zeit, ja. Aber das eine ganze Saison zu haben, das wird tough. Gerade wenn du die Spiele auf so einem physischen Niveau spielst, wie das in Europa der Fall ist.
Das ist Zukunftsmusik. Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, hast du vor 2 Jahren einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben. Das heißt, der müsste jetzt auslaufen. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Wie sieht es denn in deinen Planungen aus? Ist Moskau erste Option? Es gab ja mal die Chance Washington Wizards, wo du gesagt hast, machst du nicht. Ist die NBA jetzt ein Thema nach dieser Saison für dich? Ist CSKA erste Option? Wie sortierst du das Ganze so für dich?
Ist wichtig für meinen Reiseführer, denkt dran. Ne?
Also. Ja. ich werde jetzt quasi euch lauschen, was ihr denkt, wo es denn noch irgendwelche schönen Sachen zu erleben gibt. Und dann werde ich mit meinem Agenten drüber sprechen, ob wir das irgendwie hinkriegen.
Genau.
Fangen wir mal so an, dass die NBA eigentlich mit dem Tag vom Tisch war, als ich mich hier für Moskau entschieden habe. Also zumindest in meinem Kopf. Also es gab die Chance. Ich habe mich dagegen entschieden und bin damit immer mit der Entscheidung immer noch sehr zufrieden und habe quasi mit dem Tag für mich selber beschlossen, dass ich keine weiteren Gedanken da dran verschwenden werde und aktiv da irgendwie hinterher sein werde, sondern wenn da irgendwas kommen sollte, was ich nicht glaube, dann werde ich mich da genauso wieder mit beschäftigen und gucken, ob das in meinen Stufenplan passt. Wenn nicht, bin ich aber damit total zufrieden. Also bin mit der Entscheidung immer noch total happy. Ja, und wenn der Vertrag jetzt ausläuft, werde ich gucken, was der nächste Schritt sein kann. Ich glaube, dass es eventuell noch ein bisschen zu früh ist, wieder nach Deutschland zurückzukommen, auch wenn das irgendwann auf der Agenda steht. Aber wer weiß, ich werde gucken, welche Optionen sich bieten und dann werde ich eine Entscheidung treffen.
Du wirst aber nicht Handball spielen.
Das wird ziemlich schwierig, auch wenn es eine interessante Herausforderung wäre. Das kann ich eigentlich fast ausschließen.
Ja. Okay. Also, ein Kapitel im Reiseführer. Oh, Stefan, bitte, Entschuldigung.
Ich wollte nur sagen, Olli, dass du nostalgiker bist und dass du wahrscheinlich Joe mal gerne in einem Duell zwischen Gummersbach und Großwallstadt gesehen hättest.
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Eine Frage, weil das wäre vielleicht auch noch ein Kapitel im Reiseführer von Johannes Ivan José Vogtmann, Tokio. Wie groß ist dein olympischer Traum?
Naja, aufgrund meiner Vergangenheit und den vielen Sportarten habe ich natürlich auch immer sehr viele Sportarten im Fernsehen verfolgt. Bin ein sehr, sehr, sehr großer Wintersportfan. Das Einzige, was mich am Wochenende vom Wintersport abhält, sind meine eigenen Spiele. Sonst gucke ich eigentlich den ganzen Tag wieder Sport.
Oh, du weißt, das ist Sommerolympische Spiele.
Ja, ich komme.
Dass du da eine Skisprungschanze suchst oder
da,
so.
Ne? Da komme ich drauf. Also deshalb war natürlich auch Olympia immer ein großes Thema. Also und selber daran teilzunehmen habe ich gar nicht von geträumt, weil das war so weit weg, dass ich daran als rationaler Mensch gar keine Gedanken verschwendet habe. Ist natürlich aber, je näher es kommt, was für jeden Sportler was Einzigartiges ist. Ja, also bei Olympischen Spielen teilzunehmen, dieses ganze Feeling, was, wenn wir dieses Jahr daran teilnehmen sollten, wahrscheinlich auch ein bisschen anders sein wird. Also da wird es viele, viele Regeln geben, die das Feeling so ein bisschen kaputt machen werden. Aber so in Gedanken auch bei anderen Sportarten mitfiebern, dabei sein, das ist schon was extrem cool ist und hoffe natürlich, dass wir das in irgendeiner Form erleben können. Und ja, Olympia ist Olympia.
Ihr müsst euch ja erst nochmal qualifizieren. Jetzt bist du im Moment.
Oh, jetzt hast du mich wieder in die Realität zurückgeholt.
Ja, pass auf. Ich will dir auch noch was nachschießen, Joe. Du bist ja im Moment in Moskau. Ich habe gesagt, ihr müsst euch noch qualifizieren. Ich weiß nicht, inwieweit du das mitbekommen hast, aber hier in Deutschland ist gerade in der Bild-Zeitung eine Bundestrainerdiskussion angeschoben worden mit der Aussage, dass Henrik Rödl möglicherweise von John Patrick beerbt werden soll. Hast du das mitbekommen?
Habe ich mitbekommen, ja.
Für wie hinderlich hältst du so eine Diskussion in der jetzigen Situation?
Habe ich gelesen und verdrängt, weil es gibt wirklich wenige Sachen, die mir in der jetzigen Situation egaler sind, als wer in einem Jahr dann Trainer wird. Also das ist mir wirklich egal, weil wir haben mit Henrik jetzt eine Aufgabe, sobald alle die Saison abgeschlossen haben. Sind alle, die dabei sein wollen, haben eine Aufgabe und das ist, sich für Olympia zu qualifizieren. Und was dann irgendwann später ist, wenn ich kann mir zum Beispiel, so, wenn wir olympisches Gold gewinnen, kann ich mir nicht vorstellen, dass es danach eine Bundestrainerdiskussion gibt. Also deshalb ist mir das echt, echt egal.
Gute Lösung des Problems, finde ich. Einfach Gold holen, ja. Und dann brauchen wir nicht mehr weiter quatschen. Oder?
Ja, oder Henrik sagt dann, ja, ich höre auf, weil besser wird es nicht.
Ja, so zum Beispiel.
Also, wie gesagt, das sind Sachen, die damit brauche ich mich gar nicht beschäftigen. Ich habe in meiner Karriere noch keinen Bundestrainer oder noch niemanden als Bundestrainer ernannt. Deshalb ist es nicht in erster Linie meine Aufgabe und deshalb beschäftige ich mich dann mit nicht so viel.
Wie wirst du dich zwischen Saisonende in Russland, sprich VTB und Startnationalmannschaft versuchen zu regenerieren? Oder denkst du, es ist vielleicht sogar sinnvoll, gar kein Päuschen zu machen und komplett im Rhythmus zu bleiben? Wie viele Tage hast du überhaupt dazwischen?
Also ja, darauf wollte ich gerade kommen. Also ich glaube, an dem einen Tag, den ich dazwischen habe, da kann ich nicht groß viel kaputt machen. Und,
ist echt nur ein Tag?
Nicht also VTB könnte bis zum 14. gehen und ja. Am 14. ist Auftaktlehrgang.
Ja, super.
Also da bleibt nicht wirklich viel Zeit. Also ich werde den Tag nutzen, um mich zu regenerieren.
Im Flieger, sitzt im Flieger, ja. Von Moskau nach Deutschland.
Mal kurz nach Jamaika fliegen und dann wieder zurück.
Exakt.
Wieso Jamaika, Olli, warst du da auch schon? Was kannst du
sagen? Ja, klar, da war ich auch schon.
Wie ist die Frage ist, wie ist die Basketballliga dort?
Ja, das ist, da spielst du dann, wenn du 38 bist, nochmal ein Jährchen.
Ja, mit 38 würde ich... Ne? Keine Chance.
Wieso nicht?
Nein. Also,
wir haben jetzt wieder in Ludwigsburg eingesehen, der Herr Daden, der mit 39 noch da.
Ja, das ist auch toll. Das ist auch toll für ihn und toll, dass er noch so fit ist. Aber nein, also ich habe allen meinen Familienmitgliedern, mein Bruder, habe ich gesagt, wenn er mich mit 38 noch irgendwo spielen sieht, dann ist irgendwas faul, dann muss er irgendwie Hilfe holen.
Das ist ja dein größerer Bruder, ne? Der ist 2 Zentimeter größer als du, richtig?
Ja, genau.
Aber du bist natürlich der Erfolg.
Nein, das triggert mich gar nicht. Also das,
nein.
Damit bin ich total im Reinen.
Hast du wahrscheinlich auch schon mal öfter gehört, vermute ich.
Ja.
Jetzt bin ich völlig raus, siehst du? Stefan,
wir sind Jamaika.
Jamaika. Nee. Ach so, weil du das gerade so ab. Genau. Hast du denn das am Anfang, vor 38 Stunden, haben wir ja angefangen, als Stefan gesagt hat, das sieht alles so ein bisschen strukturiert aus mit deiner Karriere. Hast du denn auch für dich so einen Zeitpunkt, wo du sagst, da würde ich gerne aufhören? Mit dem Alter oder mit dem Erfolg oder bei dem Verein? Gibt es da noch irgendwie so was in der Planung?
Na, also erstmal ist das Allerwichtigste, wie machen die Knochen mit? Also das ist ein Hauptthema. Also ich hab immer gesagt, von Anfang an mir vorgenommen, dass ich, wenn ich irgendwann aufhöre, dass ich mit meinen Kindern noch Fußball spielen will, ohne dass mir danach alles wehtut. Also gewisse Schmerzen bleiben, das weiß ich, aber ja, ich will mich danach noch bewegen können. Ich will danach noch mit meinen Kindern mein Leben genießen können, so ein bisschen nach dem Modell, wie, wie das bei mir früher war. Also das ist schon ein Ziel. Aber natürlich sind da noch ein paar Erfolge, die offen sind. Ja? Also die Euroleague ist da schon noch ganz vorne dabei. Ich bin noch nicht deutscher Meister geworden.
Nicht.
Also da sind noch ein paar offene Stellen, ne? Und die werden nicht alle mehr zu schließen sein, aber ja, mal gucken, wie das noch so weitergeht. Ich habe mir jetzt kein spezielles Alter ausgesucht, aber ja, also 38 max. Also das, so viel können wir jetzt hier offiziell festhalten.
Okay. Und in Moskau kann man, glaube ich, auch nicht deutscher Meister werden, oder?
Das wird auch schwierig. Also es sei denn, da gibt es irgendwie einen politischen Umschwung, aber ja. Nein. Also
nach Frau Merkel ist vielleicht alles möglich.
Im Moment ist das eher auch schwierig.
Wunderbar.
Ja, ich habe ja gesagt, auf jeden Fall komme ich irgendwann nach Deutschland zurück. Also das habe ich fest auf dem Plan und ja, muss nur gucken, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist, weil das Problem ist, wenn du zurückkommst, wird es schwierig, nochmal irgendwo anders hinzugehen.
Ja, und vor allem, du willst ja wahrscheinlich auch zum Zeitpunkt zurückkommen, wo du doch noch eine gewisse Leistungsfähigkeit hast. Also du willst ja nicht ganz am Ende kommen, um hier noch ein Jahr mit 39 oder 40 willst du ja nicht mehr spielen, aber vielleicht muss es ja auch nicht unbedingt das Jahr mit 38 dann sein, oder?
Nein, genau. Also ich will schon, solange ich spiele, will ich schon noch leistungsfähig sein. Das ist auf jeden Fall ein Ziel, ja.
Ja, cool.
Wunderbar. Was nehmen wir mit? Nach deiner Karriere schreiben wir beiden zusammen einen Reiseführer, würde ich sagen, ja.
Können wir machen.
Können wir noch ein paar Kapitel dazu machen, ne? Nach Thüringen, Hessen, Spanien und Russland. Vielleicht kommt dann noch dazu, hoffentlich dann, Tokio.
Ja. Dann kommt dazu, dass Joe seinen Pass ändern lassen muss, dass er seinen zweiten und dritten Vornamen, Ivan und José,
einspielen lassen muss. Also das überlege ich mir nochmal. Also
nein.
Das muss ich mir nochmal stark überlegen.
Wir werden gleich bei Wikipedia den Eintrag ändern. Da steht dann ab morgen Johannes, Ivan, José. Guckt mal.
Ne? So können wir es machen.
So. Jumbo Joe, bist du auch noch genannt oder nennst du dich selber? Das war noch eine Frage.
Nein, das war eine dumme.
Hinten raus nochmal einen Lohnsatz hier.
Das war eine dumme Idee von Jan Novak, mit dem ich in Frankfurt zusammengespielt habe. Und der hat. Die haben mich immer Jumbo genannt irgendwie, was und irgendwie, dann habe ich mein, irgendwann 2016 oder so, habe ich meinen Instagram-Account erstellt, um dann einen Namen rauszusuchen, war dann irgendwie, war die Kreativität nicht so da und da habe ich mich dafür entschieden.
Jetzt hast du ja neun, jetzt kannst du ja Ivan, José. Kannst
ja, genau. den ändere ich dann mal eventuell.
Genau. ich weiß es gar nicht, Nastrovje heißt ja, glaube ich, Prost, ne? Was sagt man in Russland?
Nastrovje sagt man als Prost, aber ich glaube, es heißt Gesundheit, aber nagelt mich nicht drauf fest.
Was sagt man als auf Wiedersehen?
Das wird dann hier.
Das wird dann hier.
Ja, und Stefan, du Alter.
Aber du willst einen Reiseführer schreiben, Dütschke. Weißt du,
ja, da ist ein Sprachführer. Ich war kein Sprachführer und Reiseführer. Ich habe auch schön Hasta Luego gesagt, ne? Oder,
ja.
Oder dann Hasta la Proxima. Hoffen wir, dass wir dich nochmal wieder hören.
Ne? Das kriegen wir hin.
Wunderbar. Danke für deine Zeit.
Joe, vielen Dank.
Viel Spaß noch in Russland.
Werde ich haben.
Bis bald in Deutschland mit einem rohen Steak. Essen wir vielleicht mal was zusammen.
So machen wir es.
Wir drücken die Daumen für die Playoffs und für die Nationalmannschaft.
Alles klar, Joe, ciao.
Danke
schön. Ciao, ciao. Stefan, auch dir, das wollte ich schon Nastrovje sagen, was sagt man denn da in Lich? Gude. Mach. Ihnen einen schönen Tag, Stefan.
Ja.
War schön heute. Du weißt jetzt, wo du deinen Urlaub verbringen darfst, in Nordspanien oder wenn du willst, auch in Sibirien.
Ja.
In 14 Tagen haben wir wieder ein Talking Basketball. Mal gucken, welche Reisetipps wir dann von unserem Gast bekommen. Also, Stefan. Ja. Ne? Alles Gute, schönen Tag noch und
hasta luego. Los, Daniel.